Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast präsentiert vom Pin-Up Bowling Center in Bornheim. Bowling, Dart, Billard und vieles mehr im Pin-Up Bowling Center in Bornheim.
Herzlich willkommen zu Baskets in Team, der Podcast, Folge 47. Diesmal nur mit Stefan, weil Lennart im Urlaub ist, aber ich bin nicht alleine. Der neue Geschäftsführer der Baskets, Simon Pallmann, ist heute zu Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Simon.
Dankeschön.
Ja, und weil wir heute einen Gast haben, verschieben wir Lennarts angekündigte Reportage vom Baskets Pub Quiz in den Januar. Wir zeichnen am Mittwoch auf, also an dem Tag nach dem Spiel in Athen. Lass uns zuerst darüber sprechen, Simon, aber zunächst gibt es eine kleine provokante Frage. Wie genau soll ich mich jetzt mit einem Fußballer über die letzten beiden Spiele der Baskets unterhalten?
Machen wir es doch einfach, wir reden unter Sportlern.
Okay, also zwei Sportler unterhalten sich. Kommen wir mal zu dem Spiel gestern. Ich habe dieses Interview natürlich schon am Dienstag vorbereitet, also vor dem Spiel in Athen, weil heute Morgen war nicht so viel Zeit. Soll ich mal kurz vorlesen, was ich eigentlich vorbereitet hatte?
Gerne.
Bevor wir über die Niederlage in Bamberg sprechen, kommen wir erst zu dieser knappen Niederlage in Athen, die sich anfühlt wie ein Sieg, weil die Baskets durch den direkten Vergleich trotzdem als Gruppensieger direkt in die Runde der besten 16 Teams der Champions League einziehen. So war es zumindest geplant. Das hätte ich dann natürlich noch angepasst, wenn die Baskets zum Beispiel gewonnen hätten. Aber es ist ganz anders gekommen. Die Baskets haben mit 65-96 in Athen verloren. Und damit trotz 19 Punkten Vorsprung aus dem Hinspiel auch den direkten Vergleich verloren und müssen als Gruppenzweiter jetzt in die Play-Ins. Wie geschockt bist du darüber noch am Morgen danach?
Ja, es tut weh. Ich habe mir das Spiel ja gestern in der kompletten Länge angeschaut und es ist schon schwere Kost gewesen, wenn ich ehrlich bin. Hat keinen Spaß gemacht.
Insbesondere die erste Halbzeit kommen wir gleich noch zu. Ein paar Tage vorher gab es in Bamberg eine auch sehr enttäuschende 73-92 Niederlage. Könnte man ebenfalls von einer Klatsche sprechen, ne? Zwei Klatschen innerhalb kurzer Zeit, das ist viel.
Ja, die Tendenz ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine besonders positive Entwicklung, die wir da nehmen im Moment. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass wir fast bis auf Riga zu Hause kein wirklich überzeugendes Spiel in den letzten Tagen und Wochen abgeliefert haben. Ich bin natürlich begeistert über eine Einzelleistung von Darius McKee.
In Oldenburg.
Ganz toll, wunderbar, freue ich mich drüber. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, hätte er von den Würfen nicht alle getroffen, wäre das ebenfalls eine Niederlage gewesen. Und dann wäre die Situation noch dramatischer, als sie jetzt schon ist.
Das Team hat da schon nicht gut gespielt, wie du sagst. Da hat es McKee noch gerettet, aber das hat jetzt in den letzten beiden Spielen dann eben auch nicht mehr gereicht. Ich hatte mir ebenfalls in der Vorbereitung ein paar Zahlen rausgeschrieben von Bamberg. 34% aus dem Feld, 61% von der Freiwurflinie. Bamberg mit 16 Offensiv-Rebounds, allein daraus 20 Punkte erzielt. Und dann kommen jetzt gestern gegen Athen noch ein paar weitere erschreckende Zahlen dazu. 14 Punkte nur in den ersten 14 Minuten.
Ja, das schmerzt.
18 Versuche gebraucht für den ersten erfolgreichen Dreier. Nur 10 Assists, aber 20 Ballverluste. Zur Pause bereits 31 Punkte im Rückstand. Das sind erschreckende Zahlen. Aber du hast im Grunde alles schon dazu gesagt. Das war einfach nicht schön anzuschauen. Das war nicht gut. Fertig.
Ja, wird ja nicht besser dadurch, dass man sich die Statistik nochmal anguckt. Wird es eher noch schlimmer. Ehrlicherweise, ich kann mir das gestern nicht besonders erklären. Vielleicht, dass man so ein Spiel zu leicht nimmt, dass man denkt, ach ja, mit 18 Punkten werden wir ohnehin nicht verlieren. Dass man mit so einer Einstellung reingeht, das ist dann eine Frage, ist die Mannschaft dann richtig eingestellt zu dem Spiel? Aber wir dürfen jetzt ehrlicherweise jetzt auch nicht, und deswegen ist gut, wenn wir über die Tendenz sprechen und über die Spiele auch im Vorfeld, wir dürfen jetzt nicht Athen nehmen als maßgebliches Spiel, auf dessen Basis wir alle Entscheidungen treffen. Mhm. Also das würde dem nicht gerecht werden. Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft, das ist so, aber Talent verpflichtet trotzdem. Talent verpflichtet zumindest die Basics anzugehen. Und das bedeutet eben, dass ich mich, weiß nicht, dass ich ausboxe, dass ich mir die Rebounds hole, dass wenn ich dreimal meinen Gegner beim Offensiv-Rebound zulasse, dass er den Ball bekommt, dann ist irgendwas falsch und stimmt es nicht ganz.
Wir lassen in diesem Podcast auch immer gerne die Fans zu Wort kommen. Das ist in diesem Falle jetzt ein bisschen schwierig. Man hatte ja dir schon gesagt, dass es nicht nur lustig wird hier in diesem Podcast, sondern auch so ein bisschen kritisch, weil wir haben jetzt einfach mal ein paar Facebook-Kommentare rausgesucht der letzten beiden Spiele. Ich weiß selber Und Simon, da sind wir sicher einer Meinung, dass bei Facebook jetzt nicht unbedingt die positivsten Menschen kommentieren, sondern eher die, die eh alles negativ sehen. Ja, deswegen ist das ein bisschen überspitzt, aber ich habe ein paar Mal rausgesucht. Du kannst das jederzeit unterbrechen oder auch was dazu sagen, wenn es dir zu viel wird. Mhm, okay, gerne. Los geht's. Also, peinliche Vorstellung, macht keinen Spaß, das Team entwickelt sich nicht. Wir haben keine Spieler mit Erfahrung, sind kein eingespieltes Team, ein Spiel zum Abgewöhnen, zu viel Harakiri, ich kann das Argument mit dem jungen Team nicht mehr hören. Mir fällt es schwer, auch nur halbwegs optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das war einfach nur schlecht. Wir sind kein Playoff-Kandidat. Wir müssen wahrscheinlich sogar um die Play-ins kämpfen. Es fehlen erfahrene Spieler mit mehr Teamspieler. McGee ist nicht der Richtige. Bin gespannt, was der Trainer plant. Ist irgendwas geplant?
Konkret? Zu dem Thema Nachverpflichtung? Ja, oder worüber sprechen?
Da wirst du mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt, Namen wirst du mir jetzt hier nicht nennen, denke ich mal, aber ist irgendwas geplant schon?
Naja, wir sprechen natürlich über alle möglichen Maßnahmen, die uns eine gewisse Möglichkeit geben, das sportliche Ergebnis zu verbessern, und da gehört das auch dazu, klar.
Mhm. Noch ganz kurz die zweite Hälfte, ja, und dann erlöse ich dich auch. Wie gesagt, das ist nicht schön hier, unser erster Kontakt, aber es war natürlich, es ist der Morgen nach dem Spiel in Athen. Abgesehen von den wenigen guten rausgespielten Würfen, die daneben gehen, hat das stellenweise ausgesehen, als hätte da eine Amateurmannschaft auf dem Feld gestanden. Es kann nur besser werden, schlechter geht nicht. Da muss es innerhalb des Vereins so richtig geknallt haben. Seit den letzten beiden Spielen stimmt nichts mehr. Das Team ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Sehr viele Einzelaktionen, Einzelkämpfer, verlieren kann man ja, aber nicht ohne Wille und Kampf. Das ist kein Team mehr. Die große Frage ist, warum? Was ist da verdammt nochmal passiert? Was ist passiert, dass das Team so auseinanderfällt? Habe ich was verpasst? Da stimmt gar nichts mehr. Alles Facebook-Kommentare, wie gesagt, nicht meine Meinung. Ist denn irgendwas passiert?
Nein, es gibt jetzt keinen Punkt, den wir rauspicken können, der ganz klar und offensichtlich dazu geführt hat, dass die Teamleistung jetzt gegen Bamberg und auch gegen Athen jetzt sich so darstellt. Denn wenn es so wäre, dann würden wir es ja vor Ort abstellen oder würden wir es revidieren. Mhm. Also insofern, gibt tatsächlich nicht diesen einen Auslöser. Aber nochmal zu den Kommentaren.
Bitte.
Ich kann jeden verstehen und ehrlicherweise von den Punkten würde ich auch einiges unterschreiben. Also es ist gar nicht so dramatisch. Das ist eben so und das ist auch das gute Recht. Und ich bin auch dabei, dass man auf die Jugend nicht immer alles schieben kann, denn die Mannschaft ist so zusammengestellt, wie sie ist. Und die ist mit dem Ziel zusammengestellt, dass wir in den Playoffs die Playoffs erreichen, ob über die Play-ins oder direkt, das haben wir dahingestellt. Aber auch das Ziel scheint im Moment nicht gar greifbar zu sein. Und deswegen bin ich 100%ig dabei, vieles von dem, was da steht, zu unterschreiben.
Bist ja selber auch Baskets-Fan, kommen wir gleich noch zu, auch wirklich seit der ersten Stunde. Und als Fan, klar, darf man seine Meinung sagen, egal in welchem Forum, logischerweise. Und als Verantwortlicher wird man das immer aushalten müssen, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist ein ganz normales Prinzip.
Das ist im Sport so.
Mhm. Ein letzter Satz bei Facebook, da sprechen wir aber gleich drüber. Leider wird es in den nächsten Jahren so weitergehen. Es gehen viele Spieler nach einem Jahr und die neue Mannschaft muss sich erst wieder finden. Das sind wir drin in einem Thema, was wir gleich geplant haben. Die Ziele und Pläne des neuen Geschäftsführers Simon Pallmann mit den Baskets. Aber um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich gerne vorher ein bisschen über dich sprechen, persönlich. Ja, das würde ich einfach kennenlernen. Deswegen hat mir dich eigentlich eingeladen. Athen ist jetzt einfach nur so dazwischen gekommen. Ja? Sorry for that. Also, Jahrgang 77 bist 47 Jahre alt. Das ist ungefähr mein Alter. Du bist eine Bonner Junge, genau genommen ein Boilerjunge. Hier bist du groß geworden und hast in Oberkassel Abitur gemacht auf dem Ernst-Kalkul. Gymnasium.
Nein, auf der Gesamtschule in Beul, auf der sogenannten Ketchup-Schule tatsächlich.
Okay. Da, wo Jürgen Nimtsch, der ehemalige Bonner Oberbürgermeister, Rektor war.
Tatsächlich, ja, genau.
Okay, also Abi gemacht dann auf der Ketchup-Schule in Beul. Wir haben einige gemeinsame Bekannte, weil so in Oberkassel kenne ich mich tatsächlich auch ein bisschen aus. Und du hast in Beul auch Fußball gespielt tatsächlich. Mhm. Du bist mit Fußball groß geworden. Wo hast du gespielt? Ja. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, die ersten Schritte waren beim SV Beul, dann zum SV Ennard und dann wieder zurück zum SV Beul. Als dann ein bisschen leistungsbezogener wurde. Das war eine schöne Zeit unter Idris Dogan in der B- und A-Jugend damals. Wie gesagt, recht anspruchsvoll. Und sich immer mit dem Bonner SC auf allen möglichen Plätzen um die Vorherrschaft in Bonn gestritten. Ehrlicherweise ging es häufig zugunsten des Bonner SCs aus.
Wie sieht es mit den Knochen heute aus? Kannst du noch ein bisschen kicken? Oder
ja, ich würde es nicht zwingend mehr auf der Asche jeden Tag rumrennen. Aber nein, ich kicke gerne noch und habe das auch in Leverkusen mit den Kollegen, die da waren, gerne gemacht, wobei da das Niveau sich noch ein bisschen vom Boiler dann unterschieden hat.
Ja gut, okay, man wird ja auch älter, das ist ja auch wirklich völlig in Ordnung. Wie kam damals der erste Kontakt zu den Baskets? Hast du dir ab und zu mal ein Spiel angeschaut?
Ja, ja, also tatsächlich so diese Derbys mit Röndorf, beziehungsweise dann in der Hartberghalle, in der alten, und da habe ich immer wieder Spiele gesehen und gerade die Zeit die Rotwald-Brüder, Earl Beacham, Eric Taylor. Ja, das war im Grunde so die Zeit, wo ich viele Spiele auch genossen habe, wo es Spaß gemacht hat, die Basket zu sehen und wo man so Identifikationsfiguren hatte, an denen man, ja, zu denen man einfach gerne gekommen ist, beziehungsweise wo man sich gerne Spiele angeschaut hat. Und das war ja nun mal auch tatsächlich sportlich sehr erfolgreich, auch wenn damals, ich glaube noch die Zeit so rund um Alba Berlin, Leverkusen und so weiter, da waren noch andere Hausnummern, die es auch da schon schwierig gemacht haben, ganz sportlich ganz erfolgreich zu sein, aber nichtsdestotrotz war das eine schöne Zeit da, es war eine gute Atmosphäre immer. Und das ist tatsächlich ja etwas, was geblieben ist.
Hm. Ja, Leverkusen war Serienmeister, dann so mit dem Aufstieg der Baskets kam Alba Berlin mit der Siegesserie, später war das Bamberg, jetzt ist es München, also es gibt immer so eine Übermannschaft, an der man sich messen lassen muss, das ist völlig klar. Gerade über diese alte Zeit wird natürlich im 30. Jahr der Baskets, wir feiern ja Jubiläum in diesem Jahr, sehr oft gesprochen. Die große Zugfahrt nach Berlin und die ersten Vizemeisterschaften und der Epstein-Barr-Virus und so, das sind alles so Themen, die natürlich in diesem Jahr wieder aufkommen, und da warst du damals live dabei und hörst dir jetzt so die Geschichten mal an, die dann Wolfgang Wiedlich erzählt von damals, und kriegst wahrscheinlich noch so ein paar Eindrücke, die man als Fan, reiner Fan damals nicht hatte.
Ja, 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 ja. Also das ist ja auch etwas, was ich schon auch mehrfach gesagt habe, dass es eine große Freude ist, Wolfgang und auch vielen der anderen Altgesellschafter bei diesen Geschichten zuzuhören. Und das muss man ja auch respektieren und honorieren, weil das ist die DNA der Baskets. Die kann man nicht, soll man auch nicht negieren oder auch wegwischen. Das ist das Fundament, auf dem viele Erfolge aufgebaut wurden. Und Erfolge messen sich ja nicht nur an Titeln, ehrlicherweise eine eigene Halle zu haben. Eine Mannschaft, die dauerhaft im Top-Bereich der Liga mitspielt, das ist schon ein großer Erfolg, wenn man weiß, woher das kommt.
Eine letzte private Frage. Du bist mittlerweile schon länger verheiratet, hast 2 Söhne, 3 und 9 Jahre. Wie wichtig ist dir deine Familie?
Ja, das ist unglaublich wichtig. Also ich genieße die Zeit mit meinen, vor allem mit meinen Söhnen sehr und versuche möglichst viel Zeit mit denen, gerade in diesen Jahren, in diesem Alter, mit denen zu verbringen, weil ich auch merke, was das für einen unglaublichen Effekt auf die Kinder hat, wenn man möglichst viel Zeit mit denen verbringt und ehrlicherweise auch in der Zeit natürlich ganz viel prägen kann. Also jetzt war ich letztlich mit meinem 3-Jährigen tatsächlich das erste Mal im Stadion in Leverkusen gegen Heidenheim, und das war für den unglaubliche Welt. Also da sieht man sowas, so kleine Geschichten mit Kindern eben auch machen und wie die das Leben so verändern, und gerade in dieser prägenden Zeit will ich dabei sein, und das ist schön, wenn die jetzt demnächst dann auch mal im Telekom-Dom sind und sehen, wie so ein Basketballspiel abläuft.
Meine Tochter wird jetzt 8, mein Sohn ist 6. Ich war auch vor 2 Jahren mit ihm das erste Mal bei einem Fußballspiel, allerdings bei einem richtigen Fußballspiel. Wir waren beim ersten FC Köln und nicht bei Bayer Leverkusen. Ich wollte ihm schon zeigen, wie so richtige Fans und richtige Stadion so aussehen, aber er fand es auch in Leverkusen okay. Tatsächlich, wie findet er es dann erst in Köln tatsächlich?
Ja, ja, tatsächlich, jetzt darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bitte. Aber mein 9-Jähriger, das Lieblingslied ist, glaube ich, wenn es Trömmelchen geht. Gut so. Und tatsächlich sein erstes Spiel war im Kölner Stadion, also insofern.
Du bist ein offener Mensch.
Ja. Wenn man in Bonn geboren ist, dann ist ja der erste Halt in der Regel, wenn man nördlich fährt, nicht Leverkusen.
Logisch.
Lassen wir es so.
Ja, lassen wir es mal so stehen. Und aktuell lebt ihr tatsächlich in Düsseldorf, bist ja eigentlich ein ganz sympathischer Typ. Also das musst du jetzt, du musst sagen, dass das ausschließlich mit der Anreise nach Leverkusen zu tun hat, wo wir gleich zukommen, wo du lange Jahre gearbeitet hast.
De facto ist das so,
ja. Okay, gut, dann lassen wir das genauso stehen. Kommen wir mal zu deinem beruflichen Werdegang. Du hast so Anfang der 2000er, 2002 ein Praktikum bei Bayer Leverkusen eben gemacht und bist etwas länger geblieben als 3 Monate, sage ich mal ganz vorsichtig, nämlich insgesamt fast 17 Jahre. Wie war das damals? Wie ist es dazu gekommen?
Naja, das war eine total spannende Zeit. Das war unter dem Jugendleiter damals, Michael Reschke, der dann Sportdirektor wurde und dann auch zu Bayern München vom VfB Stuttgart und Schalke und so weiter gegangen ist. Ja, der auch so ein bisschen mein Mentor in der Zeit auch geworden ist oder sich dazu entwickelt hat. Und dann waren viele glückliche Fügungen. Ehrlicherweise, das ist keine strikte Karriereplanung. Das ist einfach, da kommen Dinge zusammen, die du vorher nicht weißt. Wenn Benjamin Auer, glaube ich, das 1-1 gegen die Türkei in einem Playoff-Spiel bei der U21 nicht gemacht hätte, dann wäre ich vermutlich als Praktikant nicht beim DFB gelandet, was dann wiederum zu anderen Dingen geführt hat. Also so sieht man, die hätten die Praktikantenstelle nur aufgemacht. Warum? Weil sie die U21-Europameisterschaft dann gehostet haben als Gastgeber.
Okay.
Also insofern, die fügen sich plötzlich so Dinge und deswegen, also ja, ich habe mir immer vorgestellt, dass eine Karriere dann im Sport sicherlich etwas ist, was ich gerne realisieren würde. Aber wie es dann dazu gekommen ist, das sind so kleine Bausteine. Und es hat sich dann tatsächlich immer weiterentwickelt und ich kann nur sagen, also die 17 Jahre in Leverkusen, die waren gefühlt jeden Tag etwas Neues, spannende Herausforderungen, unglaubliche tolle Zeit.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast da, ja, wie du sagst, auch innerhalb von Leverkusen Karriere gemacht. Welche Stationen, Verantwortungsbereiche hast du durchlebt bei Bayer Leverkusen?
Ja, ich habe also, das ist dann wiederum so ein bisschen klassischer Werdegang vom Referent des Geschäftsführers, im Grunde genommen sowas wie, ja, also ein bisschen redigieren, reden schreiben, Interviews begleiten, zur Büroleitung und dann habe ich irgendwann das operative Geschäft in Leverkusen übernommen. Und man muss ja auch fairerweise sagen, ja, es ist richtig, dass Leverkusen deutlich hinter den Ansprüchen auch vielleicht des ersten FC Köln, was so die Fanszene betrifft, hinterherhinkte viele Jahre, aber das hat sich eben auch unglaublich verändert in diesen Jahren. Also und ich gebe dir recht, also die schönsten Spiele in Leverkusen sind die gegen Köln, weil das einfach das ganze Stadion da mitgeht und weil das da so viel Emotionen drin steckt. Deswegen bin ich ein großer Freund dieser Derbys. Und ja, wir haben tatsächlich dann in dem Bereich, was wir da gemacht haben, sehr viel versucht zu verbessern in der Beziehung zu den Fans, in Beziehung, wie bauen wir ein Stadion auf, damit es unseren Ansprüchen genügt, damit es wirklich eine Freude ist, für jeden dahin zu gehen, damit dieses Erlebnis wirklich etwas ist, was haften bleibt.
Das ist gemeint mit operatives Geschäft. Das sind so die Bereiche, die du so ein bisschen ausgebaut hast.
Ja, im Grunde genommen operatives Geschäft ist das alles, das merkt man nicht, wenn es gut läuft. Also das sind so etwas wie Ticketing, Merchandising, Zutritt, Veranstaltungsmanagement, auch das Thema IT, typische Hintergrundprozesse, die aber alle gut funktionieren müssen, damit du so ein Spiel abwickelst. Und das war die Aufgabe über viele Jahre und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und ich glaube, in Leverkusen waren wir in der Bundesliga, was so das Stadionerlebnis, jetzt mal unabhängig vom Sport, also natürlich kannst du immer noch verlieren oder gewinnen, aber da war das Stadionerlebnis in Leverkusen schon außerordentlich gut. Das würde ich schon behaupten.
Hat sich schon entwickelt in dieser Zeit, das kann man wirklich sagen. Auch wenn ich sage, bis zum FC sitzt noch ein Stückchen, aber du weißt, es ist immer alles subjektiv natürlich, logischerweise. Einer der Direktoren warst du in Leverkusen und das warst du, also Rudi Völler war sozusagen täglich. Mit wem hast du täglich zu tun?
Ja, wir hatten fünf beziehungsweise dann sechs Direktoren unter dem damaligen Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser und Rudi Völler war der Direktor für Sport. Mhm. Natürlich, wenn man sagt, das ist auf einer Ebene, dann ist es nur eine theoretische Ebene, weil es ist ja auch klar, die Wichtigkeit von Rudi Völler für Bayer Leverkusen würde ich dann doch etwas höher stellen als meinen Beitrag im operativen Geschäft.
Okay, aber das liegt natürlich auch viel am Namen und an der Vergangenheit. Und dann hast du am Anfang dieser Zeit parallel noch studiert oder dein Studium fertig gemacht, glaube ich, ne?
Ja, das war auch mit so unglaublich harte Zeit. Also neben dem Einstieg bei Bayer Leverkusen dann, und da bin ich Wolfgang Holzhäuser, meinem damaligen Chef, auch sehr dankbar, dass er tatsächlich darauf bestanden hat, dass ich das weitermache. Denn es ist ja so, du fährst dann als Junior da im Grunde genommen zu internationalen Sitzungen nach Lissabon und sitzt am selben Tisch mit Hans-Joachim Watzke oder mit Uli Hoeneß oder mit Karl-Heinz Rummenigge und machst parallel noch dein Studium fertig. Und da erkennt man ja ganz schnell, wo bei einem persönlich wahrscheinlich auch der Fokus eher liegen würde. Da hat das Studium einfach zwei Tage länger gedauert als geplant. Aber immerhin, ehrlicherweise.
Du hast es gemacht, hast es durchgezogen.
Das ist ja dann tatsächlich das, was auch schön ist, wenn man das dann in so einer Phase dann auch schafft. Und nach dem Abschluss des Studiums hat sich das dann mit dem operativen Geschäft eben ergeben. Mhm. Also insofern hat sich da wieder eins zum anderen gefügt und eine gute Zeit.
Wenn man so über 17 Jahre Leverkusen spricht, ist immer so eine sehr beliebte Frage, wenn man sagt so, was war in dieser Zeit so das beste Erlebnis, die besten, was war das Schlimmste, was du in dieser Zeit erlebt hast, sportlich, abseits des Platzes?
Ja, eigentlich gibt es zwei Erlebnisse, die sowohl das Schlimmste als auch das Schönste war. Beide waren nah an den Tränen. Also 2009 waren wir im Pokalfinale gegen Werder Bremen. Und 2009 war ja noch nicht so eine Situation, wie wir es heute in Leverkusen sehen, dass eine relativ große Begeisterung und eine große Fanbasis dann auch besteht. Und 2009 war es dann so, dass ich wirklich im Stadion in Berlin stand und wir vor Anpfiff nahezu das halbe Olympiastadion mit rot-schwarz mit gekleideten Menschen gefüllt haben. Und das war schon beeindruckend, dass du wirklich so 30.000 Menschen nach Berlin bekommst und die diesen Club unterstützen. Und
ist immer toll, wie sich dieses Stadion so in zwei Hälften teilt. Ja, ne? Die eine Hälfte in den Vereinsfarben, andere das ist ein unglaubliches Bild. Ne?
Das ist wirklich großartig. Und wenn du das dann erlebst, was du alles investiert hast, um das zu realisieren, um das hinzukriegen. Und das geht alles auf. Jetzt sportlich nicht, du hast das Finale dann verloren. Aber es geht dann im Grunde genommen in diesem Moment dann alles auf. Das ist, da habe ich neben dem Verantwortlichen vom DFB gestanden und mir kamen fast die Tränen in den Augen, weil ich einfach was ich beeindruckend fand. Aber genauso gibt es Momente wie ein 7-1 in Barcelona, damals noch unter Robin Dutt, meine ich. Und ja, da bin ich in den Sitz, da in dieser Präsidentenloge immer tiefer reingesackt, weil es einfach, ich habe dieses Messi, Messi, Messi im Stadion nicht mehr hören können. Ich, also das war
tagelang von geträumt.
Ja, das schmerzt dann. Aber so gibt es unglaublich viele, viele schöne Erlebnisse in der Zeit. Also dafür sind 17 Jahre dann eben auch zu lang, als dass die eigentlich spurlos an einem vorbeigehen.
Mhm. Ins Pokalfinale könnte Leverkusen in der nächsten Saison auch wieder kommen. Also hätten sie kommen können, wenn sie nicht den ersten FC Köln jetzt gezogen hätten.
Das ist hart,
Finale, ja. Ne? Das ist hart für Leverkusen. Ja, ne? Ich denke auch, dass sie dieses Los nicht wollten, vor allem zu Hause. Ne? Das
wär, genau.
In Köln wäre es ja sowieso ungerecht.
Ja, zu Hause gegen den Köln zu verlieren ist immer bitter.
Du hast nach dieser intensiven Zeit da in Leverkusen 2021 erstmal eine berufliche Pause dir gegönnt, ein gutes Jahr Elternzeit genommen. Das heißt, die ersten Monate deines zweiten Sohnes hast du sehr intensiv mitbekommen. Intensiver, ganz sicher intensiver als die ersten Monate deines ersten Sohnes, wo du noch mitten in diesem Profifußballgeschäft warst. War das etwas, was du dir nach dem ersten Kind vorgenommen und gewünscht hast oder hat sich das eher so zufällig ergeben?
Ja, also ich habe auch beim ersten Kind zumindest die Elternzeit genommen, die 2 Monate und auch das habe ich schon sehr genossen. Aber tatsächlich war die Fügung dann so, dass es eine Situation auch in Leverkusen gab, die es ermöglicht hat und ich mich dann entschieden hatte, auch zu UEFA zu gehen und genau dieser Zeitraum nach Leverkusen, der hat mir diesen Spielraum dann auch gelassen und das ist etwas, was ich total genossen habe. Oh, diese Zeit mit voller Konzentration aufs Kind und für das die ganze Zeit da zu sein, ehrlicherweise mit der Trage dann durch die Stadt zu laufen mit dem Kind, das ist etwas, ist mir so ans Herz gewachsen, dass das total Spaß gemacht hat. Also habe ich unglaublich genossen und ehrlicherweise, ich glaube auch, dass unser Sohn, jetzt will ich nicht sagen, davon profitiert hat, aber es ist Quatsch, weil dasselbe wäre mit meiner Frau genauso gewesen.
Mit Sicherheit
aber
auch
es ist trotzdem
genossen.
So, beide, dass er eben kennengelernt hat, dass beide Elternteile eben im Grunde genommen voll da sind. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Bei allem beruflichen Erfolg und bei allem Ehrgeiz und was man so machen möchte, es gibt tatsächlich am Ende nichts Schöneres, als Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.
Wenn man nach Hause kommt,
die sind da, die kommen zur Tür gelaufen.
Genau, dann ist ja auch wieder so, dass du so nach einer Zeit in Leverkusen, auch da tut es auch mal gut, mal wieder zu wissen, was ist das normale Leben. Also du bist ja da in der Blase in 17 Jahren, da, du bewegst dich von Stadion zu Stadion, von Top-Hotel zu Top-Hotel und dann kommst du wieder und hast voll gerotzten Pullover. Also das ist tut
es erdet.
Gut. Ja, klar. So, und das ist das richtige Leben.
Und man hat diese Chance nur 1, 2, 3 Mal im Leben. Wenn man sie verpasst, ist vorbei. Ich nehme an, eure Familienplanung ist abgeschlossen, ähnlich wie bei uns. Ja, genau. Also 2 Chancen. Und die sollte man nutzen. Hast du gemacht. Also auch das finde ich eine ganz gute Geschichte. Und dann hast du es gerade angedeutet, ging es 2022 für 2 Jahre zur UEFA in Sachen Fußball EM24 im eigenen Land. Was hast du da genau gemacht?
Ja, bei der UEFA hat es im Grunde genommen so begonnen, dass wir hier, das nennt sich Football Operations Specialist, so eine Eigenschaft. Es ging darum, dass wir andere Nationalverbände und auch andere Clubs in der UEFA auf Wettbewerbe vorbereiten. Also jetzt hat das so ein bisschen was zu tun mit, sag mal, Fußballentwicklungshilfe. Ja, also wir sind beispielsweise mit 2 Kollegen sind wir auf die Faroe-Insel gefahren und haben den Clubs auf den Faroe-Inseln versucht, mit denen zu diskutieren, was sinnvoll ist, um in der Conference und in der Europa League spielen zu können. Und wenn man das sieht, da wird man auch wieder geerdet, ganz ehrlich. Da ist es eben so, wenn man dann ein Meeting um 11 Uhr ansetzt, dass es einfach nicht stattfindet. Punkt. Ganz einfach, weil erst die Kollegen und Kollegen der Clubs bis 15 Uhr im Fischereibetrieb, im Handwerk oder wo auch immer arbeiten. Also das heißt, da ist eine andere Priorisierung, was den Fußball betrifft. Also wenn du da aus einer Welt in Leverkusen kommst mit 250 oder 300 oder jetzt fast 400 Mitarbeitern, ja, da sind zwei Vollzeitmitarbeiter, das war's, oder einer. Also da müssen wir nicht drüber sprechen, welchen Stellenwert das hat. Und da ging es aber, das war spannend zu sehen, wie kann man solche Clubs eben im Grunde helfen, dieses Setup irgendwie zu realisieren. Und wenn man dann sieht, das ist ja auch im Basketball so oder auch in jeder Sportart, wenn dann Regularien geschrieben werden, Richtlinien geschrieben werden, die passen eben auch nicht auf jeden Verein. Und wenn man die Richtlinien in der Europa League oder in der Champions League sieht, die Faroe-Inseln theoretisch, die Clubs auf den Faroe-Inseln umsetzen sollen, ja, da fragt man sich auch, passt das? Ne? Also die müssen sich auch fragen, was machen wir eigentlich? Also wenn man von einem Festangestellten redet, dann kommen dann sechs Schiedsrichter plus noch Videoschiedsrichter oder auch Schiedsrichter-Physiotherapeut, ja. Also.
Okay, das verstehe ich. Und Fußball-EM im eigenen Land war dann so ein zweiter Step. Du hast Stuttgart betreut.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Ja, das war tatsächlich ein unglaubliches, spannendes Projekt gewesen. Das ist im Grunde genommen die Gesamtverantwortung für den Standort Stuttgart. Und tatsächlich das Setup, was im Grunde genommen Jahre vorher so geplant wurde, dann ab Januar in Stuttgart umzusetzen. Und dann dafür zu sorgen, dass Stuttgart in der Lage ist, so eine Europameisterschaft zu hosten. Und das ist eine unglaublich spannende Aufgabe gewesen. Warum? Weil du ein Team hast aus so ungefähr 120 Personen, die aus aller Ländern der Welt kommen. Aus Neuseeland, aus Australien, aus Russland, aus der Ukraine. Ehrlicherweise auch nicht für das große Geld dann diese Aufgabe da annehmen. Und alle diesem Projekt so committed sind. Die sagen, ja, ich will hier eine tolle Zeit haben, ich will dieses Projekt machen und wir haben klare Deadlines. Und dass alle gemeinschaftlich für diese Aufgabe so brennen, das ist etwas, was ich vorher in Leverkusen so nicht erlebt habe. Und das hat mich begeistert, wirklich. Und dann das Ganze eben so im internationalen Kontext zu machen und dann, man hat so eine Chance, eine Europameisterschaft im eigenen Land zu machen. Kommt nicht jetzt jeden Tag vor.
Und als dann Niklas Füllkrug im letzten Gruppenspiel der Deutschen mit dem Schlusspfiff den Ausgleich gegen die Schweiz geschossen hat, stand auch fest, mehr oder weniger, dass das beste Spiel dieser Europameisterschaft bei dir in Stuttgart stattfindet. Das war dann das Viertelfinale, dadurch, dass die deutschen Gruppensieger geworden sind. Ich war nicht so begeistert, ehrlich gesagt, von dem Ausgleich. Ich habe da gesessen und gesagt, mir wäre lieber Gruppenzweiter gewesen, dann wäre es über Italien gegangen und so und eben nicht über Spanien. Ja. Ist Geschichte. Aber dann gab es dieses Viertelfinale, es war das letzte Spiel in Stuttgart, es war das Spiel Deutschland gegen Spanien, das sportlich beste, die beiden besten Teams der EM. Ich nehme an, da hast du ähnlich wie in Berlin damals da gestanden, hast geguckt und hast Tränen in den Augen, weil das war, besser kann man so einen Abschluss eines Projekts wahrscheinlich nicht bekommen.
Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich hätte mir auch ein anderes Finale gewünscht von der Europameisterschaft, ist ja klar. Und diese Begeisterung, die ja auch geweckt wurde in der Euro, die wäre natürlich nochmal eine Stufe höher gewesen, wenn die Deutschen noch weitergekommen wären. Für uns in Stuttgart ist es genauso, wie du sagst. Es war das Finale, es war das sportlich beste Spiel. Es war von der Emotionalität, war es unfassbar im Stadion. Und für uns war es der Abschluss, der perfekte Abschluss. Der perfekte Abschluss insofern, als das ein tolles Spiel war. Der perfekte Abschluss wirklich wäre es gewesen, wenn in der Nachspielzeit dann doch das anders ausgegangen wäre. Aber das ist jetzt
Schiedsrichtergeschichte. Handspiel gepfiffen hätte zum Beispiel. So, aber es ist alles. Ne? Im Sport gibt es kein Konjunktiv. Ne? Das ist so von daher. Aber ich verstehe, wenn man das mitorganisiert, untersteht und dieses Spiel dann gucken darf, also dass man, was will man mehr? Also das ist.
Ja, und das ist ja auch, das ist ja unfassbarer Druck. Also du bekommst ja fast die komplette deutsche Bundesregierung, die bei so einem Spiel ist. Dann bekommst du die spanische Regierung. Also da kommt ja eine
Musst du den König beschützen plötzlich.
Ja, da kommen ja Anzahl an Bodyguards, das ist ja unfassbar. Der halbe VIP-Bereich ist voll von Bodyguards, dann kommen plötzlich Personenschützer noch und nöcher und Karawanen von Fahrzeugen angefahren. Also unfassbar, was das für eine Dimension annimmt. Da erkennt man auch nochmal, was Fußball für eine gesellschaftliche Bedeutung in so einem Moment haben kann. Also wir hatten ja auch Viktor Orban da oder also da waren viele Szenarien, die ehrlicherweise jetzt auch nicht angenehm waren zu organisieren, aber man erkennt so eine bisschen andere Dimension. Und das ist auch etwas, was ich in Leverkusen eben so nicht kannte, weil jetzt der Bundeskanzler nicht so häufig zu Spielen von Leverkusen kommt oder die Bundeskanzlerin damals. Also insofern war das auch eine andere Dimension, die total eindrucksvoll war.
Sehr schöne Überleitung jetzt von dir angestoßen, vom Fußball zum Basketball. Was sind für dich so die wesentlichen Unterschiede zwischen Fußball und Basketball? Und was kann der Basketball vom Fußball lernen?
ich denke immer, dass ein Blick über den Tellerrand allen Sportarten gut tut. Und du kannst ja nur von anderen Sportarten gute Dinge adaptieren. Ich glaube, dass im Fußball wir eine Entwicklung durchgemacht haben, die im Basketball vielleicht noch bevorsteht. Dass der Fußball sich emanzipiert hat, auch von so ganz starken Schwankungen, was zum Beispiel eine Finanzierungsquelle betrifft. Also wenn ein Sponsor wegbricht, wenn die Transfererlöse ausbleiben, sondern dass man tatsächlich mehrere Standbeine sich geschaffen hat und dass das ganz in vielen Clubs inzwischen ein ganz gutes Fundament ist, was da besteht. Beim Basketball erlebe ich es ja selber, da sind die Schwankungen auch im Spiel, die Emotionalität, die ist viel größer. Also beim Fußball ist ein 3-0 dann eben auch mal ein 3-0 und relativ langweilig. Im Basketball kann sich das Ganze ja noch in der letzten Sekunde dreimal drehen. Und das ist etwas, was im Basketball total Spaß macht. Und ehrlicherweise, ja, so eine gewisse Unabhängigkeit vom Wetter und so weiter ist auch ein kleiner Faktor, der ganz angenehm ist im Basketball.
Ja, ist einfach ein bisschen mehr familiengeeignet tatsächlich. Und ich meine, Frau zum Beispiel frage, hast du Lust auf Fußball oder Basketball? Ist klar, sie sagt Basketball, weil es ist die attraktivere Sportart und es ist in der Halle. Man kann die Jacke ausziehen und es ist nie kalt. Ja. So, das ist auf jeden Fall ein Argument.
Ja, und du hast im Grunde ja auch keinen Leerlauf so in so einem Spiel. Ne? Natürlich, also wenn du solche Spiele hast, jetzt ehrlicherweise wie gestern oder wie jetzt am.
Hat man schon abgehakt.
Aber
ist klar, da warst du Halbzeit durch.
Ja, da denkst du ja nur noch, oh Gott, hoffentlich kommst du noch irgendwie an die 18 Punkte ran. Aber das passiert nicht so oft, genau. Und normalerweise hast du eine hohe Dynamik und dann kannst du eben auch solche Spiele mal drehen oder da ändert sich eben noch viel. Und das ist das Schöne.
Ich liebe Basketball auch genau deswegen, weil dieses Spiel von Läufen sich jederzeit noch drehen kann. Und liegst du wie die Baskets in Oldenburg 6 Minuten vor Schluss mit 14 Punkten zurück und gewinnst das Spiel noch. Ja. Im Fußball würde ich sagen, wenn du da 14 Minuten vor Schluss 3-0 zurückliegst, passiert eher selten noch was. Ja, man stellt sich
hinten
rein.
Kommt auch vor, aber tatsächlich.
Kommt auch vor. Man stellt sich hinten rein und machst hinten dicht und dann passiert einfach nichts mehr. Ne? Weil Fußball ja so ein Fehlerspiel ist und dann machst du halt eben keinen Fehler mehr da hinten. Wenn wir zu Unterschieden kommen, muss ich auch fragen, was so die wesentlichen Unterschiede sind zwischen Bayer Leverkusen und den Baskets und was die Baskets vielleicht von Bayer Leverkusen lernen können, was sie von dir lernen können tatsächlich?
Ach, erstmal geht es mir nicht darum, jetzt hier bei den Baskets jedem zu erklären, was man in Leverkusen gut gemacht hat und was wir dringend adaptieren müssen, sondern erstmal geht es ja darum, diesen Club zu verstehen, auch in der Eigenart, in der Historie und das anzuerkennen. Das ist wirklich mit einer gewissen Demut auch daran zu gehen und zu sagen.
Also nicht belehren, aber Erfahrung mitbringen.
Ja,
ne?
Ja, na klar. Also das ist ja das Schöne, dass ich jetzt ein breites Spektrum an dem habe gesehen oder habe, was in Clubs möglich ist, wenn du gewisse Dinge einfach tust. Also bei Leverkusen ist ein Konzernclub. Das weiß nun mal eben jeder, dass der eine 100%ige Tochter der Bayer AG ist und damit implementiert man in Leverkusen oder muss mich jedes Jahr mit über gefühlt 100, 120 Richtlinien aus dem Chemie- und Pharmabereich auseinandersetzen. Also welcher Bundesligist muss das? Das heißt aber, dass du, wenn du solche Strukturen bei dir realisierst, zumindest teilweise, dass du einen unglaublichen hohen Grad auch wirklich in der Professionalisierung erreichst und das ist etwas, was total positiv ist. Das ist aber ein spezielles Konstrukt in Leverkusen. Jetzt habe ich bei der UEFA wieder was ganz anderes kennengelernt und da gilt es zu gucken, welche Dinge und welche Elemente sind klug, auch im Basketball voranzutreiben. Und ich glaube sehr wohl, dass der Basketball da von dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, profitieren kann. Das sind Erfahrungen im Bereich IT, im Bereich, wie man Veranstaltungen durchführt, im Bereich der Offenheit, über andere Lösungen nachzudenken. Und da habe ich relativ viel eben in der Vergangenheit gesehen. Und das ist was ich versuche zu reflektieren und zu gucken, was macht eventuell Sinn für die Baskets, wo sind Bausteine, die wir langfristig anpacken, wo sind Dinge, wo wir sagen, ja, wir probieren das, wir gehen mal diesen Weg. Und das muss ja auch jeder sehen jetzt, dass auf die Baskets einfach auch eine gewisse Zeit der Veränderung eben zukommt. Das wird so sein. Wir können diesen aktuellen Stand, den wir jetzt haben, mit dem weitermachen. Das wird nicht auf Dauer funktionieren. Das ist einfach so. Jeder bei den Baskets, aber auch der Partner und Sponsoren wird gefordert sein, glaube ich, diesen Weg mitzugehen. Und ich hoffe, dass sehr viele erkennen, dass dieser Weg gut ist und dass er Spaß macht. Und davon gilt es, ist meine Aufgabe, alle davon zu überzeugen, dass es richtig ist.
Also eine gewisse Parallele gibt es schon, weil Bayer Leverkusen und die Telekom Baskets gefühlt so von einem großen Sponsor in Anführungsstrichen abhängig sind.
Ja.
Und wie soll sich das ändern bei den Baskets? Das ist ja auch vielleicht die entscheidende
Frage. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Leverkusen ohne die Bayer AG existieren könnte. ist eine hypothetische Frage. Im Moment ist es so, dass sie eine große Abhängigkeit haben. Allerdings
ist ein anderes Konstrukt.
Ja, das muss man aber auch sagen. Das ist eben die Entwicklung im Fußball. Ich würde jetzt behaupten, dass die Transfereinnahmen im Fußball und auch die TV-Gelder jetzt dann doch an Stellenwert nochmal deutlich gewonnen haben gegenüber dem, was vielleicht früher der Fall war. Ich hatte das Beispiel auch letztlich erwähnt. Jetzt weiß ich nicht, Abhängigkeit von Gazprom auf Schalke. Die war dann eben sehr groß oder auch der positive Effekt, den man mit so einem Sponsor erzielen kann, dass man eben nicht dann in der Saison oder in der Folgesaison auch Champions League spielen kann damit. Ich glaube aber, dass die Entwicklung dann ganz gut ist, dass man tatsächlich eben Standbeine schafft, die es so ein bisschen unabhängiger machen. Und ja, dieser Weg muss auch bei den Baskets gegangen werden. Es ist einfach so. Aber dafür brauchen wir Zeit und dafür brauchen wir ehrlicherweise auch Unterstützung und finanzielle Mittel. Wir können diesen nächsten Schritt nicht komplett alleine gehen. Das ist unmöglich.
Ja, ne, verstehe ich auch. Kommen wir dann einmal zurück zu dem Facebook-Kommentar von vorhin und dem Thema Kontinuität. Wie bekommen wir denn mehr Kontinuität in die Kaderplanung der Baskets in Zukunft?
Naja, das hat auch was mit wirtschaftlichem Risiko zu tun. Das ist so. Ich verstehe ja gewisse Prinzipien, die es im Basketball gibt. Ob ich sie damit gut finde und akzeptiere für mich, das ist eine andere Frage. Ich verstehe, warum man einen Kader so aufbaut, wie er aufgebaut ist und warum man kurzfristige Verträge macht, warum man Nachverpflichtungen machen muss und so weiter. Das sehe ich alles ein und ich verstehe es. Intellektuell habe ich es, glaube ich, hingekriegt. Aber es ist immer die Frage, ob ich das für mich akzeptiere als der Weg der Zukunft. Und da bin ich weit davon entfernt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir selber auf die Fahne geschrieben, dass ich das zumindest sehr kritisch hinterfrage, warum man es nicht dann doch schaffen kann, Identifikationsfiguren irgendwann in diesem Club wieder aufzubauen. Warum ich gefühlt jedes Jahr einen Kader mindestens mal 60-70% des Kaders komplett austauschen muss.
Manchmal 100%. Ja, ja.
Und ich kann das verstehen und das ist auch nochmal ein Schritt, das auch für sich zu akzeptieren. Und das habe ich noch nicht.
Das heißt also, das nehme ich mal so mit, dass du da versuchen wirst, ein bisschen was zu ändern, auch wenn es vielleicht ein gewisses höheres wirtschaftliches Risiko bedeutet. Weil ich sag mal, ein langjähriger Vertrag oder auch Vertragsverlängerungen sind immer teurer als so Einjahresverträge, logischerweise. Ein bisschen Risiko gehört immer dazu, aber...
Was ist teuer? Das ist ja auch total relativ. Ja. Wenn du einen Spieler ein Jahr verpflichtest und der performt nicht, dann hast du... Wenn du stattdessen einen Spieler, von dem du total überzeugt bist und der geht auf und du hast den 3 Jahre verpflichtet und du kannst ihn theoretisch im zweiten Jahr auch abgeben, weil du sagst, es ist wirtschaftlich total attraktiv und du willst das machen, dann ist das eben auch ein Weg. Also, oder du hältst ihn eben, weil du sagst, das ist meine Identifikationsfigur und ich baue um dieses Gerüst, baue ich eben einen Kader auf. Mhm. Und ich habe eine gewisse Struktur, die die Baskets dann immer wieder weiterentwickeln. Und dazu gehört nämlich Nachwuchs, den zu stärken und ja auch, ich weiß, ich verstehe das, dass der Nachwuchs bisher den Sprung direkt in die Profimannschaft nahezu in keinen Bundesliga-Verein schafft. Nichtsdestotrotz akzeptieren will ich es immer noch nicht.
Haben wir nochmal ein anderes Thema. Spätestens seit dem Gewinn der Champions League, aber da hat man es nochmal gemerkt, ging noch so mal ein richtiger Ruck durch die Stadt, so ein richtiger Boom. Seitdem sind fast alle Spiele ausverkauft. Wie wichtig schätzt du den sportlichen Erfolg der Baskets ein für die Zukunft der Baskets? Also ist die Halle auch weiterhin nur immer ausverkauft, wenn die Baskets auch gut performen?
Ja, das muss ja unser Anspruch sein. Also ich habe ehrlicherweise auf jetzt erfolgsunabhängige Euphorie, ist auch schön, sieht man ja auch im Karneval, dass das auch funktionieren kann. Oder auch ehrlicherweise bei anderen Clubs, auch in der Fußball-Bundesliga.
Köln zum Beispiel.
Ich meinte tatsächlich, ich hatte ein Beispiel ja fast aus Mainz, denen es auch in meiner Sicht immer relativ egal war, ob sie jetzt 5-0 verlieren oder 1-0 verlieren oder 1-0 gewinnen. Hauptsache es wird im Stadion gefeiert. Ich will den Mainzern jetzt kein Unrecht tun, aber nichtsdestotrotz, das war so ein bisschen das Gefühl. Und das ist natürlich auch nicht das, wo ich hin will. Also du musst schon einen Grund haben, die Mannschaft anzufeuern und ich will auch eine gute Stimmung im Dom haben. Du kannst auch verlieren, nur dann ist eben die Frage, wie. Also wenn du mit Vollgas und mit einem Charakter, mit einer guten Einstellung, mit einer guten Teamarbeit verlierst, dann akzeptiere ich das. Wenn du spielst wie gegen Athen, dann hast du eben keine Argumente, dass ich noch jemand unterstützen soll. Das ist einfach so. Aber erfolgsunabhängig nein. Also insofern hoffe ich, dass wir auch den notwendigen sportlichen Erfolg dann irgendwann einfahren können. Aber dafür bedarf es eben der Unterstützung der Fans weiterhin. Dafür bedarf es der Unterstützung der Sponsoren, der Partner. Und dafür müssen wir tatsächlich sorgen, dass wir das rechtfertigen.
Solange man sein Herz auf dem Feld lässt, ist das Ergebnis gar nicht so entscheidend. Das ist eigentlich ein Satz, der für lange Jahre, also für immer eigentlich schon für die Baskets gegolten hat. Solange die Mannschaft kämpft, kommen die Fans wieder, auch wenn sie vielleicht knapp verliert oder im 5. Viertelfinale ausscheidet. Das, ja. Das ist das, was du meinst. Aber ja,
das ist auch Standsport,
einfacher,
ne?
Ist, ja, wenn sie ja. Ins Finale kommen. Das ist dann natürlich einfacher, ne? Weil dann ist auch klar, dass sie irgendwie gekämpft haben. Das passiert ja alles nicht von allein.
Ja, aber ich habe es ja auch dem Team gesagt. Also du hast ja, wenn du in der Basketball-Bundesliga spielst und wenn du bei uns im Club spielst, dann hast du ein gewisses Skillset. Dann bringst du Fähigkeiten mit. Du bist ja nicht umsonst da. Wenn dann noch dazu kommt eine gewisse Einstellung und nochmal, das sind gewisse Plattitüden, aber trotzdem, wenn du so eine Einstellung mitbringst, so in Richtung Kobe Bryant gehend, wenn du verstehst, was dieser Mensch investiert, um sportlich erfolgreich zu sein und das jeden Tag und dazu dann noch ein Faktor kommt, dass so ein Team im Gefüge noch funktioniert, dann ist der Erfolg, der ist sehr, sehr wahrscheinlich dann und daran gilt es eben zu arbeiten und nochmal, dieses Gefüge, daran müssen wir arbeiten, dass wir das hinbekommen. Ob das Skillset dann immer ausreicht, das müssen wir eben bewerten. Das muss transparent sein. Da müssen wir gucken, ist das ausreichend für das, was wir wollen. Und an den anderen Punkten muss dann eben das Trainerteam und der gesamte Verein arbeiten, dass das automatisch auf den Platz kommt. Und ich habe das Gefühl, wenn du im Telekom-Dom aufläufst, hast du schon mal einen gewissen Druck. Also da ist eine gewisse Wucht aus dem
Die Publikum. Von den Rängen kommt, ja, tatsächlich. Klar, ja. Ja. Jetzt ist mit dem Gewinn der Champions League so ein bisschen Druck abgefallen von den Baskets. Endlich kein titelloser Verein mehr, aber das Ziel bleibt natürlich der Traum aller Fans. Man hat mal irgendwann ist es soweit, dass die Baskets auch mal deutscher Meister werden. Das ist natürlich kein kurzfristiges Ziel, eher ein mittelfristiges Ziel, logisch. Ich bin mit einer provokanten Frage eingestiegen und würde mit einer provokanten Frage auch aussteigen. Müssen wir uns denn Sorgen machen, dass Leverkusen erst Meister geworden ist? Als du nicht mehr da warst?
Ja klar, ja, genau so ist es. Ja. Also ich baue Strukturen auf, dann gehe ich und dann werden die Baskets Meister. So ist das. Ja, das ist der Gang der Dinge.
Wie lange du bleiben möchtest.
Ehrlicherweise, damit kann ich ja dann auch leben. Alles gut. Ach Quatsch, nein. Es ist so, dass in Leverkusen auch Strukturen, glaube ich, geschaffen wurden, die sehr gut waren. Und ich finde es gut, was Xabi Alonso damals gemacht hat. Der hat den Erfolg nicht nur sich selbst auf die Fahne geschrieben, sondern vielen Leuten, die davor waren. Und bei sowas sollte man immer auch respektieren, was ein Rudi Völler, was ein Jonas Bolt, was ein Michael Reschke vorher gemacht haben. Denn die haben Strukturen geschaffen, die eben das auch ermöglichen. Und dann, ganz ehrlich, genau wie beim Champions League Sieg, sind es eben Kleinigkeiten, die das ermöglichen. Dann ermöglicht es eben der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Dann hast du das richtige Team zur richtigen Zeit, den richtigen Trainer zur richtigen Zeit. Und welcher Baustein ist dann beim sportlichen Erfolg immer wahr? Das gilt es herauszufinden oder beziehungsweise die eben tatsächlich dazu zu kommen, dass diese Bausteine alle wahrscheinlich werden, einzutreten, dass das klappt. Und ich weiß nicht, manchmal ist es die glückliche Fügung beim Transfer, manchmal ist es die glückliche Fügung beim Trainer, manchmal ist es eine strukturelle Substanz, die aufgebaut werden muss. Und wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir alle Bausteine so gut bespielen und so gut daran arbeiten, dass wir sportlichen Erfolg erhöhen.
Also für diese etwas veränderten Strukturen, für diese kleinen Mosaiksteinchen bist du jetzt da bei den Baskets und dann schauen wir einfach mal, was passiert da in den nächsten Jahren. Jetzt hätte ich ganz zum Abschluss noch so ein paar halbe Sätze, angefangene Sätze für dich, die du mir bitte mit einem Wort oder einem halben Satz vervollständigst und eventuell frage ich da nochmal nach. Also ein Beispiel ist, ich sage, eine Kirsche ist und dann sagst du rot oder du sagst ein bisschen mehr, sagst rot und lecker oder rot und mag ich am liebsten aus der Haribo-Tüte oder so, ja, oder so ähnlich. Bereit?
Wir sehen, ja.
Los geht's. Die Baskets sind...
großer Club mit Leidenschaft und Herzblut.
Die Baskets sind nicht
austauschbar.
Die Fans bedeuten für die Baskets
die Basis und eine großartige Unterstützung.
Die beiden besten Hallensprecher der Welt bedeuten für die Baskets.
Ja, müssen wir noch suchen.
Boah, jetzt hart. Neue Besen.
Können helfen, machen aber nicht immer alles besser.
Erfolg ist
machbar und basiert auf einem guten Fundament.
DNA ist?
Das, was uns auszeichnet.
Die DNA der Baskets ist?
Unverwechselbar und einer tollen Stadt, in einer tollen Region großartigen Sport zu liefern.
Die Baskets werden deutscher Meister?
Auf jeden Fall.
Und ich ziehe wieder nach Bonn?
Ja.
Danke dafür. Jetzt blicken wir noch ganz kurz auf die nächsten Spiele der Baskets. Am Samstag geht's nach Chemnitz, sind im Moment Sechster. Am zweiten Weihnachtstag zu Hause gegen Würzburg, die sind im Moment Vierter. Und am 29. Dezember gibt's ein Heimspiel gegen Göttingen, die stehen im Moment auf dem letzten Platz. Einzigen Sieg haben sie gegen Bamberg geholt, Anfang Dezember. Das heißt, die nächsten beiden Gegner, Chemnitz und Würzburg, stehen genau da, wo die Baskets eigentlich hinwollen, nämlich unter den besten Sechs. Das nennt man dann sowas wie richtungsweisende Spiele?
Ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist so, dass das zwei sehr anspruchsvolle Spiele sind, glaube ich, in Chemnitz zu bestehen. Das ist schon mal eine Aufgabe. Und auch zu Hause Würzburg ist nicht ganz leicht. Also insofern haben wir zwei Spiele vor der Brust, die definitiv sehr, sehr schwierig sind. Wobei man auch Göttingen aus meiner Sicht, also das darfst du ja gerade nicht unterschätzen, weil dann passiert genau das, was in Athen passiert.
Ja, also sind schon ein bisschen Charakterspiele jetzt so, die nächsten beiden auch. Ne?
Ja.
Also muss man auch zeigen, wirklich, was in der Mannschaft steckt, ob sie da zurückkommen kann aus dieser kleinen Krise. Und du hast gesagt, dann kommt im letzten Heimspiel des Jahres der Tabellenletzte Göttingen. Das nennt man gerne Pflichtsieg, sowas. Ja, also ich meine, wenn du Tabellenletzten zu Hause nicht schlägst, wen schlägst du dann? Aber Pflichtsieg ist ein gefährliches Wort.
Ja, nochmal, wenn du die vor dem Spiel gegen Athen darüber gesprochen hast, wie wir in Athen spielen werden, hätte keiner gesagt, ja, irgendwie, vielleicht verlieren wir da knapp, vielleicht gewinnen wir auch, aber 18 Punkte, das ist eine relativ sichere Bank.
Mhm.
Also ganz ehrlich, wenn du mit der Einstellung dann eben nach zu Hause gegen Göttingen spielst, ja, wird's nichts.
Wir sind sehr gespannt, was da dieses Jahr noch passiert bei den Baskets. Der neue Geschäftsführer der Baskets war das im Podcast Baskets in Team. Vielen Dank für das interessante, sehr offene Gespräch und frohe Weihnachten.
Ebenso, vielen Dank.
Und natürlich ein erfolgreiches neues Jahr, Simon, das darf ich auch wünschen. Sportlich, ebenso, erfolgreiches, ja, und gesundes neues Jahr.
Wir wünschen uns das allen, ja.
Nächste Woche machen wir eine kleine Weihnachtspause und Anfang Januar gibt es in diesem Podcast dann einen Rückblick eben auf den Doppelheimspieltag der Baskets Ende des Jahres in Form einer kleinen Zeitreise. Das solltet ihr euch unbedingt anhören. Also auch von mir frohe Weihnachten euch allen und einen guten Start ins neue Jahr und bis bald.
Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast präsentiert vom Pin-Up Bowling Center in Bornheim. Bowling, Dart, Billard und vieles mehr im Pin-Up Bowling Center in Bornheim.